Ich möchte nochmal auf den Gemeindebrief hinweisen, den ich geschrieben habe, weil der Gemeindebrief ist immer so eine Wegweisung auch, und wir haben uns ja auch zusammengesetzt und haben auch drüber gebetet, was ist dran für nächstes Jahr, und da hatten wir den Eindruck sehr stark, dass es um Jüngerschaft geht, und heute diese Predigt auch verdeutlicht vielleicht ein wenig, warum Jüngerschaft so wichtig ist. Warum Jüngerschaft so wichtig ist. Weil Jesus hat ja nicht gesagt, Macht geht hin in alle Welt und Macht zu Anhängern oder Macht zu Fans, sondern er hat gesagt, Macht zu Jüngern. Macht zu Jüngern. Und ein Jünger stellt sein Leben Jesus ganz zur Verfügung. Mein Thema heute ist Zeichen der Endzeit. Und ich habe einen kleinen Clip, ihr guckt da immer ganz gern Clips an. Und ich habe einen kleinen Clip vorbereiten lassen für euch. Schaut euch das mal an.
Als dritten Punkt möchte ich euch die Tragweite dieses Antrages bewusst machen. Dieser Antrag streicht Paragraph 219 ersatzlos. Sehr gut. Dieser Antrag streicht auch Paragraph 218 ersatzlos. Das bedeutet, die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen für die Dauer der gesamten Schwangerschaft. Das ist heute in Teilen auch schon möglich. Aber nur mit medizinischer Indikation und wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Das heißt, nach diesem Antrag könnte auch im sechsten Monat noch eine Frau abtreiben, ohne medizinische Indikation, wenn einfach ein ganz gesundes Baby in ihr heranreift. Ihr könnt euch vielleicht auch vorstellen, dass eine Spätabtreibung manchmal zu einer frühen Geburt wird. Und was ihr euch vielleicht auch vorstellen könnt, ist, wenn sich das Kind, das eigentlich abgetrieben werden sollte, dann auf dem OP-Tisch nicht mehr sterben will. Wenn das Kind, was eigentlich vielleicht nach meinem Willen zukünftig, wenn ich Ärztin bin, abgetrieben werden sollte, anfängt auf dem OP-Tisch zu stöhnen, sich zu bewegen. Aber auch hier gibt es Grenzen für mich. Und zwar die Forderung im Antrag, den Paragraphen 218 ersatzlos zu streichen. Miri als Medizinstudentin hat dieses ethische Dilemma schon dargestellt. Durch diese Forderung wird es möglich, zu jedem Zeitpunkt in der Schwangerschaft diese ohne medizinische Indikation abzubrechen. Es wäre möglich, ein ungeborenes, aber lebensfähiges Kind im Mutterleib töten zu können. Und hier hört es für mich auf. Ja, jede Frau sollte selbst für sich und ihren Körper entscheiden dürfen. Aber auch das Leben im Mutterleib ist Leben. Und dieses Leben muss beschützt werden.
Dann Sabrina und dann kann sich Stefanie aus Braunschweig bereithalten.
Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe mich gerade bei den letzten paar Beiträgen gefragt, ob wir bei den Jusos oder auf dem Deutschlandtag sind. Es kann doch nicht euer Ernst sein. Es kann doch nicht euer Ernst sein, so eine pathetische Rhetorik hier an den Tag zu legen. Also im Grunde genommen sexuelle Selbstbestimmung, aber. Nein, eben nicht. Nix aber. Da steht feministisch. Das müsst ihr auch ernst meinen. Wenn ihr die Verurteilung... Und es wurde gerade gesagt, wir müssen für etwas einstehen. Ja, für die Lebenden, für die Frauen, für ihre Selbstbestimmung und nicht für irgendwelche Ungeborenen. Ja, im Ernst. Entschuldigung, aber ist juristisch schon vorhin erklärt worden. Die haben einfach vorher kein Recht. Und die Grundrechte, das Menschenrecht gilt zuerst mal für die Frau und dann für alles andere. Das heißt, ihr könnt diese Abwägung leider offensichtlich nicht richtig treffen. Ja, Ja, und das Interessante daran ist, ich treffe die Entscheidung für mich. Und du triffst sie für dich. Aber ich sage dir nicht, was du zu tun hast. Und das ist der Knackpunkt. Ich kann nicht über andere Frauen entscheiden. Und was noch dazu kommt, mit dieser Rhetorik, wisst ihr, was sie damit macht? Diese ganze Verzögerungstaktik, die im Bundestag läuft mit 219a. Ihr seid so dumm, dass ihr da den CDU-Leuten so Argumentationen gibt. Das ist unfassbar. Ja? Sexuelle Selbstbestimmung, aber. Also nicht konsequent, nicht bis zum Letzten, immer nur, da, wo es mir jetzt gerade gefällt. Lächerlich.
Okay, hier geht es, denke ich, nicht um Parteipolitik, aber um ein Zeichen der Zeit. Es verdirbt uns aber jetzt die schöne Adventsstimmung. Eckehard, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Aber haben wir das noch im Kopf, was Advent eigentlich bedeutet? Advent ist sich zubereiten. Ist sich zubereiten für das Kommen Jesu. Und jetzt für das zweite Kommen Jesu. Dass wir Christen uns zubereiten und vorbereiten auf das zweite Kommen Jesu. Und da gehört einige Komponenten dazu. Und Geschwister, wir leben in einer Zeit, wir leben in der Endzeit. Wir leben in der Endzeit und es war mir wichtig, das nochmal auf den Punkt zu bringen. Und das hier, was wir gerade gesehen haben, ist eine der Zeichen der Endzeit. Dass es immer weitergeht. Dass es immer weitergeht. Es fing mit Abtreibung an irgendwann mal. Fing mit Pille an, fing mit Abtreibung an. Und jetzt sind wir an dem Punkt und das ist nah dran. Dass sowas dann beschlossen wird, dass das bis zum 9. Monat abgetrieben werden kann. Aber Christen wollen doch nichts mehr sowas hören. Was läuft denn in unseren Gottesdiensten ab in unserem Land? Was läuft international in den Gottesdiensten ab? Da denkt man, man ist oftmals auf Motivationsseminaren. Chaka, du schaffst es, Superman. Und dann gehst du gestärkt raus, ich bin ein Königskind und alles das ist gut. Das ist aber nur eine Seite und wenn immer nur eine Seite gepredigt wird, wird dann nicht mehr das volle Evangelium gepredigt. Amen. Advent ist eine ernste Zeit. Jesus hat ja darauf hingewiesen, dass die Endzeit eine Zeit ist wie in den Tagen Noahs. In Lukas 17, Vers 26 heißt es, und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbar wird. Sehr interessant, dass hier auf die Tage des Noah hingewiesen wird. Und da haben die Leute nämlich da auch alles ganz Normale gemacht. Sie haben geheiratet. Ist was Schlechtes daran, zu heiraten und geheiratet zu werden? Nein, ist was Gutes. Ist was Schönes. Wir haben ja in diesem Jahr auch einige Hochzeiten gefeiert. Aber was der Knackpunkt war, damals zu den Zeiten Noahs und zu den Zeiten Lots, war, dass die ganze Welt im Chaos war. Dass die ganze Welt am Untergehen war. Aber die Leute dachten, es geht weiter so, es geht weiter so, es geht weiter so. Lasst uns das Leben genießen, es geht weiter so. Das war Ein Zeichen der damaligen Zeit. Das haben die Leute, das hat der Lot auch in Sodom gedacht. Und er war gottesfürchtig. Geschwister, auch wir haben uns zu fragen, wie stellen wir uns, wie positionieren wir uns in der Endzeit? Machen wir die Augen zu von dem, was in der Welt draußen passiert? Hui, heute wird aber politisch gepredigt. Politisch? Ja, die Politik macht's, die treibt's voran, aber das sind geistliche Mächte dahinter. Fürstentümer und Gewalten, heißt es im Epheser 6. Fürstentümer und Gewalten, geistliche Mächte, die das Denken des Zeitgeistes beeinflussen. Und dann fangen an, auch Christen davon angesteckt zu sein und sie denken nicht mehr so, wie es biblisch ist. Und dann gibt es dann biblische No-Gos, die man gar nicht mehr sagen darf. Wie in den Tagen Noahs. Und Jesus war ja nicht nur König, er ist der König aller Könige und Herr aller Herren. Er war nicht nur der hohe Priester und ist es immer noch, sondern er war auch der Prophet. Und er hat prophetisch unangenehme Dinge von Gott in diese Welt hineingesprochen und hat darauf hingewiesen, vor mehr als 2000 Jahren, was für eine Zeit kommen wird. Und wir sind in dieser Zeit. Und deswegen müssen wir in der Gemeinde Jesu darüber reden. Weil Jesus auch immer Bezug genommen hat auf die Situation. Und das ist die Situation unseres Landes. Eine der vielen Situationen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, glaube ich, 70-80% von dieser Geschichte überhaupt nichts gewusst haben. Auf der einen Seite sind wir so informiert und auf der anderen Seite so uninformiert, was da diskutiert wird und wie es weitergeht. Was denkt ihr, was Gott darüber meint? Ich habe mich dann, wie ich dieses, das hat meinen Urlaub ein bisschen versaut, das, ja, wie ich diesen Clip da gesehen habe, habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt. Und dann habe ich einen Artikel von der Lippischen Landeskirche gesehen, dass ja vom Biblischen her ja auch da die Frucht des Leibes, hat er versucht nachzuweisen, dieser Theologe oder diese Theologin, dass ja auch das minderwertig ist. Kinder haben keine Rechte. Na, heißt ja, der gefährlichste Ort ist heute im Mutterleib oftmals. Kinder haben keine Rechte. Und andere möchten ein Kind von ganzem Herzen und kriegen keins. Ja, und da in der Lippischen Landeskirche, da gibt es nämlich eine Mosestelle, wenn zwei Männer, wenn die kämpfen, das hat er angeführt, wenn die kämpfen und der eine Mann quasi eine schwangere Mutter stößt, dass das Kind abgeht, dann muss er nur was bezahlen, dann muss er einen Betrag bezahlen. Das hat aber nichts mit bewusster Tötung von Kindern zu tun. Es war ein Unfall. Aber das wird herangezogen von Theologen, um dem Zeitgeist zu dienen. Der wird an Bibel benutzt und missbraucht. Und deswegen, Geschwister, wir müssen fit sein für die Endzeit. Da braucht es mehr Tiefe. Da reicht es nicht aus, Chaka Superman. Da braucht es Tiefe im Glauben, ein tiefes Verstehen, ein tiefes Verwurzeln im Wort Gottes. Zu meinem Geburtstag habe ich einen ganz lieben Brief bekommen von der Birgit Holschuh. ein ehemaliges Gemeindemitglied. Vor vielen, vielen Jahren ist sie umgezogen, hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Und die Birgit, das ist die Schwierigkeit, die lebt noch komplett fernab vom Internet. Also sie schreibt immer noch Briefe und tut schöne Zettelchen mit Sprüchen rein und so. Und dann hat sie aber geschrieben, sie hat sich mit der Pia Fuchs, auch eine ehemalige, mit der hat sie noch Kontakt, und da haben sie sich unterhalten und haben sie gesagt, dass das doch so eine schöne und tiefe Zeit für sie war. Und nicht nur Lobpreis, sondern auch die Lehre. Dass sie sehr, sehr dankbar sind für die Lehre, die sie hier in der Gemeinde bekommen haben. Und das brauchen wir. Wir brauchen eine Tiefe in der Lehre. Wir brauchen ein Verwurzelt zu einem Wort Gottes. Und wir sollen die Söhne wie die Söhne Issachar sein, die Zeichen der Zeit erkennen. Ein interessanter Aspekt. Wisst ihr, wer der Erste war, der Jesus bemerkt hat? Wisst ihr, wer der Erste war, der Jesus bemerkt hat? Ein ungeborenes Kind. Im Mutterleib, als Elisabeth zu Maria kam und sie beglückwünscht hat und gesagt hat, gesegnet bist du unter den Frauen. Und übrigens, das ist nichts Katholisches, sondern das ist biblisch. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Ja, das Kind im Mutterleib ist gehüpft, Johannes der Täufer. Und da will man sagen, ein Kind hat keinen Wert, hat keine Rechte, komplett rechtlos. Dann müssen sich unsere Gesetze ändern. Dann muss sich unsere Verfassung ändern. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das, was da drin ist, ist ein Mensch. Nicht bei mir. Scheint so, aber es ist nicht so. Es liegt ein Segen. Ich glaube, dass man das auch übertragen darf und kann. Ein Segen auf der Frucht des Leibes. Gesegnet seid ihr alle Schwangeren. Und das sage ich nicht nur, weil ich werdender Großvater bin. Umwelt- und Klimaschutz sind richtig. Aber mittlerweile hat es ein religiöses Ausmaß gewonnen. Komplett irrational. Warum? Ich spreche da später nochmal drüber, weil wir in einer Zeit des Humanismus leben. Und der Humanismus sagt, wir Menschen haben es in der Hand. Wir können das alles machen. Wir können das Klima verändern. Vielleicht können wir ein bisschen, ein ganz, ganz klein bisschen an der Schraube drehen, das stimmt. Aber wir haben es nicht in der Hand. Und bei vielen, da draußen ist es zur Ersatzreligion geworden. Auch das ein Zeichen der Zeit. Ist es uns klar? Und dann ist in den Kirchen heute Morgen vielleicht im Gottesdienst, ja, dann wird mehr über Umwelt gepredigt wie das Evangelium. In kirchlichen Gottesdiensten. Und jetzt lasst uns doch mal überlegen, wenn wichtige Straßen nicht mehr gebaut werden können. Der Wirtschaftsminister, ich glaube, das ist der Altmaier, ne, hat gesagt dazu, dass heutzutage es 30 Jahre lang dauert, wegen dieser ganzen Umweltauflagen, bis eine Straße gebaut werden kann. Wenn eine Straße nicht mehr gebaut werden kann, Weil es dort Krötenwanderungen gibt. Geschwister, jetzt guckt euch mal, jetzt erinnert euch an das, was ihr gerade vorhin gesehen habt. Dann hat eine Kröte mehr Wert als ein ungeborenes Baby. Überlegt euch das mal. Weiteres Zeichen der Zeit. Das Bundesverfassungsgericht hat ja jetzt gerade in Zweifel gestellt, ob das generelle Verbot von im Ausland geschlossenen Kinderehen, ob das verfassungsgemäß ist. Das bedeutet, wenn daran gerüttelt wird, bedeutet, dass es hier 40-Jährige ins Ausland gehen können, eine 14-Jährige heiraten können und Kindesmissbrauch ist Tür und Tor geöffnet. Per Gesetz. Geschwister, dann muss die Verfassung geändert werden, wenn es dann Probleme gibt, oder nicht? Oder etwa nicht? Eine wachsende Zahl von Vielehen. Eines hat ja auch, kennzeichnet ja die Bibel. Es geht ja nicht nur um Zeichen, um bestimmte Situationen, sondern es geht auch um Charakter. Und lasst uns das nochmal näher beleuchten. Der Charakter des Menschen der Endzeit. Und es steht in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Und das, was wir vorhin gesehen haben, das ist nur ein Paradebeispiel für diese unglaubliche Selbstsucht, die vor Tötung nicht Halt macht. Diese unglaubliche Selbstsucht, wo heute alles möglich ist, ein Kind abzugeben. Und andere freuen sich drüber, ein Kind aufziehen zu dürfen. Selbstsüchtig sein, geldliebend. Geldliebend. Ich hatte letztens jemand bei mir sitzen, die abgetrieben hat, wegen der Karriere. Prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Auch diese Form von Gotteslästerung, die einfach in unserem Land geschieht. Wenn es um Jesus geht, der kann verlästert werden. Wenn es um Mohammed geht, da haben alle Angst. Aber wenn es um Jesus geht, er kann verlästert werden bis zum geht nicht mehr. Und wir Christen machen den Mund nicht auf. Den Eltern ungehorsam. Auch das ist ein Zeichen der Zeit. Und das soll unter uns nicht sein, das soll ein Rezept, nicht weil ich älterer bin, sondern weil ich das vorgelebt habe, Geschwister. Keine Eltern sind perfekt. Es gibt keine perfekten Eltern. Und trotzdem sollen wir unsere Eltern ehren. Wenn du erwachsen bist, musst du deinen Eltern nicht mehr gehorchen. Du bist ein erwachsener Mensch, aber du hast sie bis zu deinem Lebensende zu ehren. Weil es deine Mutter ist, weil es dein Vater ist, weil es einfach ist, ob er versagt hat oder nicht. Und mein eigener Vater, der hat viel Mist gebaut, um es mal ehrlich zu sagen, und sich nicht viel um uns gekümmert. Aber ich habe mich entschlossen als Christ, dass ich gesagt habe, das ist mein Vater, der hat mich gezeugt und den werde ich ehren. Und das habe ich durchgehalten bis zum letzten, bis er gestorben ist. Noch eine Woche davor habe ich mir den ganzen Tag freigenommen und mich an sein Bett gesetzt. Wir Christen haben einen Unterschied zu machen. Das andere ist der Zeitgeist. Undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich. An Advent diese ganzen schlimmen Worte. Verleumder. Alles das nimmt zu. Unenthaltsam, grausam. Auch da, wir leben doch in der Zeit des Humanismus. Als Kind habe ich ab und zu mal eine gefangen. Ich bin daran nicht gestorben. Aber was, ja, und das ist das, was auch der Humanismus sagt, dass da ein Kind Schaden nehmen kann, weil sie eine Backpfeife abgekriegt hat. Aber welch eine Grausamkeit, und da guckt die Welt zu, die humanistische Welt. Grausamkeiten und da, wo sich Eltern nicht dran halten, auch in unserem Land, die werden das werden genauso schlimm sein. Ich glaube, dass wir sogar eine Zunahme haben von Kindesmisshandlung in unserem Land. Und das ist ein Zeichen der Endzeit. Das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. In so einer Zeit leben wir. Und dann auch geht es um Christen, um Scheinchristen, um nominelle Christen, die den Schein, die eine Form der Gottseligkeit haben. Und auch da ist so viel Lüge unterwegs in unserem Land. Es sind so viele Theologen, die gar nichts mehr glauben, aber die dann mit dir das Vaterunser beten oder irgendeinen Segen herunterbeten. Eine Form der Gottseligkeit und nur die Hülle praktizieren, deren Kraft aber verleugnen, die überhaupt nicht glauben daran. Wenn wir Immanuelaner segnen, dann glauben wir, dass auch Segen passiert. Amen?
Amen.
Und das ist nicht nur so ein religiöser Akt. Was sollen wir machen? Von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen, lose Frauen verführen. Ich werde jetzt hier nicht alles auslegen. Die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden. Aber er hat auch mit dieser grenzenlosen Sexualisierung unserer Gesellschaft zu tun. Immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf diese Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewährt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Wir sind genau in diesen Zeiten. Und deswegen warnt der Hebräerbrief auch uns. Könnt ihr mal Hebräer 10, 25 bis 27 machen? Ja, genau. Indem wir, deswegen mahnt das Wort Gottes uns, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Warum? Weil der Zeitgeist so stark ist. Warum? Weil es nicht ausreicht, dass ich sage, ich kann mein Christsein auch zu Hause leben und kann mir ein paar Predigtclips angucken, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und da wird hingewiesen auf die Endzeit. Und das heißt, dass unser Denken beeinflusst wird, auch als Christen. Und deswegen müssen wir zusammenkommen. Deswegen müssen wir über solche Dinge sprechen, Geschwister. Weil mir ist noch keine begegnet, der gesagt hat, nein, ich gehe jetzt nicht mehr, ich bin enttäuscht. Da ist das und die haben mich nicht ordentlich begrüßt. So letztens habe ich das wieder so erlebt, dass eine Schwester gegangen ist, weil sie nicht so umarmt und so begrüßt worden ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Und dann verlassen sie Gemeinde Jesu und dann leben sie ihr eigenes Ding. Und mir ist noch nie jemand begegnet, der gesagt hat, jetzt will ich das alles nicht mehr so christlich leben. Aber ich sag dir eins, ohne großer Prophet zu sein, in 5 Jahren wirst du Dinge denken und tun, wo du nicht mal gedacht hast vor 5 Jahren davor. Und Christsein ist ein Langstreckenlauf. In 10 Jahren, wie schaut's da aus? In 20 Jahren, wie schaut's da aus? Ohne Gemeinde Jesu, wie schaut's da aus? Deswegen ist wichtig, dass wir zusammenkommen. Weil Christsein ist nicht was aus der Konserve, sondern Christsein ist was live, ist Leben. Nicht irgendeine Konservenreligion. Was Interessantes, Forscher haben herausgefunden, dass seit 1917, dass sich die Zeichen der Endzeit immens vermehrt haben. Immens. Und darüber will ich auch heute Morgen sprechen nochmal. Und wisst ihr, was 1917 passiert ist? Israel ist ja der Uhrzeiger der Weltenuhr. Am 2.11.1917 gab es die sogenannte Balfour-Erklärung. Und das heißt, wir Deutschen haben ja den Ersten Weltkrieg verloren und mit uns auch die Türken und das Osmanische Reich. Und das haben dann die Engländer übernommen, haben Palästina erobert sozusagen von den Türken. Es war bis dahin muslimisch regiert. Und dann gab es eine Erklärung, die dieser Lord Balfour auch formuliert hat. Die Regierung seiner Majestät erklärt sich damit einverstanden mit Gunst die Errichtung einer nationalen Heimat für die jüdischen Menschen. Bestehende nicht-jüdische Gemeinschaften sollen dabei gewahrt bleiben. Und dann ging es weiter, also auch am 31.10. ist Beersheba erobert worden. Und sozusagen im Dezember war diese Herrschaft faktisch beendet. Und 1920 wurde diese Balfour-Erklärung in den Friedensvertrag der Alliierten mit der Türkei aufgenommen. Und am 24.07.22 wurde sie auch in das Völkerbundsmandat für Palästina aufgenommen. Und die Verwaltung wurde dann durch Großbritannien festgelegt. Und da heißt es in Jesaja 11, Vers 11 und 12, und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben und den Rest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen. Von Assur und Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Edom, Elam, okay, das ist vielleicht eine andere Übersetzung, Elam, China und Hamat und von den Inseln des Meeres. Er wird sie sammeln von allen vier Enden der Erde. Wir wissen, das ist eines der großen Zeichen. Und dann nochmal. Am 11. Dezember 1917 war es die Befreiung Jerusalems durch General Allenby von 400 Jahren türkischer Herrschaft. Und das war der Beginn des Endes der Endzeit. Und es gibt verschiedene Zeichen, die man sozusagen in Kategorien sammeln kann. Das erste Zeichen sind die Zeichen der Natur. Die ganze Natur, die ganze Welt ist in Geburtswehen. Und allein in den USA hat man festgestellt, von 1991 bis 2004 waren 9 der 10 größten Naturkatastrophen, die die USA jemals erlebt hat, sind in dieser Zeit geschehen, in diesem Zeitraum. Und so bewahrheitet sich auch das Wort Jesu, das Erdbeben, das Hungersnöte, alles Mögliche passieren. Und auch 5 der schlimmsten Hurricanes sind allein in dieser Zeit geschehen, gab es vorher niemals. Aber ich möchte mich da jetzt nicht weiter aufhalten an diesen Naturzeichen. Es gibt dann auch die Zeichen der Gesellschaft, die sehr wichtig sind für uns. Da ist die Zeit des Egoismus. Humanismus ist die Religion der Endzeit. Und sehr interessant, der Humanismus kann nicht umgehen mit dem Islam. Der Humanismus beschützt momentan diese Religion, die sich mehr und mehr ausbreitet. Nochmal, habe ich vorhin schon gesagt, was besagt der Humanismus? Der Mensch ist das Maß der Dinge, deswegen heißt es ja human. Der Mensch ist das Maß der Dinge und der Mensch kann alles aus sich selbst heraus tun, mit eigener Kraft. Was sagt die Bibel darüber? Verflucht ist der Mann. Dann der zweite Aspekt, Geld, Materialismus. Mammon ist der Gott. Und deswegen werden Bündnisse geschlossen. Und deswegen wird um des Geldes willen, wird jede Form von Moral beiseite gelassen. Und man macht mit Saudi-Arabien, mit China, wo die schlimmsten Dinge passieren, und auch in anderen Ländern, mit denen macht man Geschäfte. Weil es geht um Geld, weil Mammon ist der Götze. Und dann geht es noch um den Lebensstil. Wir leben in einer sogenannten, heute lernt er viel, hedonistischen Zeit. Was war der Hedonismus? Der Hedonismus, ist ein griechisches Wort eigentlich, ja, da geht es um sinnliche Begierde, Genuss und Lust. Und wir leben in einer Lustgesellschaft. Wir leben in einer Lustgesellschaft. Und da ist ganz besonders auch die Jugend und Kinder sind angegriffen. Dass man nur noch das macht, wo man Lust hat. Ich habe keine Lust, arbeiten zu gehen. Und dann haben wir ja hier viele Möglichkeiten, einfach auch da uns auch auffangen zu lassen. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Die Quittung wird immer Nichtigkeit und Sinnlosigkeit sein. Und die völlige Verneinung aller Werte. Heute leben wir in einer Zeit, und da lasst uns nicht blind sein. Der Abtreibung, wir haben es vorhin gehört, wir wollen solche Gesetze beschließen und sagen, wir haben keinen Nachwuchs, wir müssen uns den von außen holen. 400.000 im Jahr fehlen uns. Und dann bringen wir unsere eigenen Kinder um und holen andere rein. Nichts gegen die anderen und nichts gegen welche, die einfach wirklich unter schwersten Umständen hier in unser Land geflohen sind. Da gibt es gar nichts zu sagen, denen zu helfen. Aber wir leben in dieser Zeit von Abtreibung, sexueller Perversion, wo alles für normal erklärt wird. Auch dieser ganze Genderismus. Der anfing übrigens mit einer solchen UN-Erklärung. Einer unverbindlichen. Und sich heute breit macht in unseren Kindergärten und Schulen. Häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch, Urteil des Verfassungsgerichts, Gotteslästerung, Alkoholismus, Süchte, Spielsucht, jede Art von Spielsucht. Und wir leben in einer Zeit wie in den Tagen der Richter, wo die Menschen taten, was in ihren eigenen Augen richtig war. Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Und das passiert heute. Gerade mit dieser ganzen Geschlechtergeschichte auch. Die Finsternis zu Licht machen und Licht, das, was Gott gebrandmacht haben, umdrehen. Die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßen machen, Süßes zu Bitteren. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständlich halten. Und da haben wir vorhin ein Paradebeispiel dafür gesehen von einer Dame, die sich in ihren eigenen Augen als weise empfindet. Und das ist das Modern. Wir wollen doch nicht in die alte Zeit zurück. Drittens, es gibt geistliche Zeichen. Es gibt negative geistliche Zeichen. Denn es wird eine Zeit sein, heißt es in 2. Timotheus 4, 3, Vers 4, 3 und 4. Es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern ihren eigenen Begierden sich Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und das sind Warnungen, die wichtig sind. Das sind Warnungen, die wir nicht überlesen sollen. Es reicht nicht nur aus, positiv denken Gottesdienste zu feiern. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln hinwenden. Und das gibt es in unserem Land. Nicht weit weg von hier, da werden sogenannte narrative Gottesdienste gefeiert. Nicht mehr mit Predigten, sondern mit Geschichten, die die Seele erwärmen. Was sollen wir tun? Was ist unser Part? Wir sollen nüchtern sein. Wir sollen bereit sein, Leid zu ertragen. Dann heißt es, tue das Werk eines Evangelisten, also dafür einzustehen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft des Kreuzes, die Kraft Gottes. Und dass du deinen Dienst vollbringst. Wir sind nicht dazu da, uns nur zu bedienen zu lassen, sondern unseren Dienst zu vollbringen. Was ist dein Dienst im Reich Gottes? Was ist? Frag den Herrn und er wird dich weisen und wird dir einfach weitere Schritte geben. Frag Geschwister, was wird noch kommen? Viele falsche Christusse werden kommen. Wir haben da letztens eine Bewegung gehabt, wo jeder gesagt hat, ich bin der Christus, weil Christus in mir ist. Und da sagt aber das Wort, viele werden sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Viele erlehren und Irrlehre, auch da warne ich euch. Irrlehre ist nicht immer eine ganz neue Lehre, sondern Irrlehre ist einfach auch eine Übertreibung einer Wahrheit auf Kosten all der anderen Wahrheiten der Bibel. Ein gutes Beispiel für Irrlehre war das, dieses Christus ist in mir. Das stimmt. Christus ist in mir und ich hoffe auch in dir. Wenn du von neuem geboren bist, ist Christus in dir. Aber das ist nur die halbe Seite, weil Christus nicht nur in dir ist, sondern außerhalb auch von dir. Extra me, sagt der Lateiner. Außerhalb von mir. Er sitzt zur Rechten Gottes. Dort sitzt er, nicht in mir, primär. Zuallererst sitzt er zur Rechten Gottes und regiert von da aus und streckt das Zepter aus Zion. Und erst sekundär ist Christus in mir durch den Heiligen Geist. Und wenn man das umdreht, wird es zur Irrlehre. Verstanden? Habt ihr das verstanden? Abfall, Verführung, Vermischung, Okkultismus und da wird uns noch viel, viel, viel begegnen. Du kannst doch heute in kein Hotel mehr gehen. Wenn du in den Wellnessbereich gehst, denkst du irgendwo, Wellness ist Buddhismus. Ne? Es ist doch so. Aber es ist auch die positive Seite. Ich glaube, das hat auch der Klaus ein bisschen betont. Dieses eine große Ausgießung des Heiligen Geistes. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts, 1901 in dem Bethel Bible College ist das passiert. Dann 1904 diese große Erweckung in Wales, 1906 Azusa Street, die weltweite Pfingstbewegung ins Leben gerufen hat. Und heute haben wir 600 bis 800 Millionen pfingstlich-charismatische Christen, eine Bewegung, zu der wir auch gehören. Die zweitgrößte nach der katholischen Kirche, die zweitgrößte christliche Bewegung weltweit. Dann später die Latter Rain Bewegung mit starken Heilungen. Dann die charismatische Bewegung. Erweckung in Südkorea, Indonesien. Ich kann mich heute noch an das Buch erinnern, wenn ihr es kriegen könnt, besorgt euch da Meltari, Erweckung auf Timor, ja, wie die Kirche anfing zu brennen und wo dann die Feuerwehrleute gekommen sind und die hat gar nicht gebrannt, das war der Heilige Geist. Hat mich damals als junger Christ, das hat mich wirklich stark bewegt. Ja, Erweckung in China, die größte Erweckung geht immer noch weiter, die Welt jemals gesehen hat. 25 bis 28.000 täglich kommen da in China zum Glauben. Wahrscheinlich ist China jetzt schon die größte christliche Nation nach nominellen Zahlen. Lateinamerika, Afrika, nur wo bleibt Europa? Joel 3, 23, und ihr Söhne Zions, freut euch im Herrn, eurem Gott, denn er gibt den Frühregen und den Spätregen zu seiner Zeit. Und dann gibt es auch die politischen Zeichen. Matthäus 24, 6 und 7, ihr werdet von Kriegen und Gerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, aber denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Es wird sich eine Nation, und da heißt es, ein Ethnos gegen den anderen erheben. Das wird passieren. Und da können wir auf Einheit und auf Dings machen, wie wir wollen. Es wird einfach passieren. Und da kommt auch dieser Nationalismus her, dieses Denken wieder. Weil das hier geschrieben steht, im Wort Gottes. Aber auch die Geburt Israels, Mai 1948, Staat Israel. Und das ist nicht etwas, was man trennen kann. Nicht von der Heilsgeschichte trennen kann. Das ist der Staat Israel und das hat nichts zu sagen. Sondern Gott hat immer in die Geschichte hineingewirkt. Es ging um reale Völker. Es ging um reale Städte, es ging um reale politische Situationen, damals und heute. Umgeben von Feinden. Und auch eine wachsende Bewegung, wo sich alles gegen Israel wendet. Und wir sehen es an den vielen Erklärungen der UN. Immer wieder gegen Israel. Fünftens. Technologische Zeiten. Lukas 21, Vers 26. Die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Wir leben immer noch im Atomzeitalter. Aber auch diese ganze Digitalisierung, die ganze virtuelle Welt. Es steht ja geschrieben in Offenbarung, dass diese zwei Propheten auftreten werden, die Endzeitpropheten. Übrigens war das ganz bestimmt keine, es war weder Branham noch irgendein anderer, der Endzeitprophet, weil die werden richtig große Wunder tun und sie werden Gericht auch bringen über die Welt. Und sie werden sehr gefürchtet sein und sie werden ihren Dienst tun und werden aber am Schluss umgebracht. Und dann heißt es, dass die ganze Welt diese Totenleiber in Jerusalem sehen wird. Wie kann das passieren? Das haben die Leute damals überhaupt nicht verstanden. Damals zur biblischen Zeit. Wie kann das passieren, dass die ganze Welt zwei tote Körper sieht? Wisst ihr, wie es passiert? Durch Fernsehen, durch Internet, durch soziale Medien. Und da seht ihr, wir sind in einer anderen Welt. Und die Zeit ist fortgeschritten und ist ein Zeichen der Endzeit. Und natürlich die Zeichen Israels. Sacharja 12, Vers 3, Jerusalem, ein Stemmstein, ein Stolperstein für alle Völker. Und da war erst letztens die Erklärung der Teilung. Und ich spreche das nochmal aus. Wer Jerusalem teilt, wird zerteilt. Und deswegen lebt leider auch unser Volk sehr gefährlich, weil wir dafür gestimmt haben, dass Jerusalem geteilt werden soll. Andere haben es nicht gemacht. Hätten wir uns wenigstens enthalten. Nochmal, ich will ganz kurz mit euch durchgehen. Ja, auch diese ne, Eroberung, natürlich ein absolutes Wunder, Sechstagekrieg 1967, dann der Kampf um die Kontrolle Jerusalems, der seitdem andauert. Und die Anerkennung auf der einen Seite Jerusalems und auf der anderen Seite die Spaltung. Und dann gibt es die Araber, die wollen alles. Die wollen ja nicht nur die Spaltung, sondern die wollen alles eigentlich. Die wollen ganz Jerusalem haben. Nochmal, ich will mal jetzt zum Schluss meine Predigt mal zusammenfassen. Erstens, Zeichen der Endzeit. Wachsende Instabilität der Natur. Und da können wir machen, was wir wollen. Zweitens, Gesetzlosigkeit und Gewalt. Drittens, wachsende Unmoral. Viertens, wachsender Materialismus. Fünftens, wachsende Sucht nach Genuss, die sogenannte Spaßgesellschaft. Sechstens, wachsender Einfluss des Humanismus. Siebtens, immer mehr verkommenere Unterhaltung. Die Unterhaltungsindustrie wird immer verkommener. Achtens, Schlechtes wird gut und Gutes wird schlecht genannt werden. Neuntens, wachsender Gebrauch von Drogen. Zehntens, wachsende Gotteslästerung. Elftens, wachsendes Heidentum. Wir sind keine christliche Nation mehr. Zwölftens, wachsende Verzweiflung. 13. Zeichen in den Himmeln. 14. wachsende Erkenntnis. Das ist das Gute. Aber es ist ein Zeichen der Endzeit. 15. wachsende Mobilität. 16. wachsender Ausbruch immer mehr von Sekten und Kulten. 17. Vermehrung falscher Christusse. 18. wachsender Abfall in den Gemeinden. 19. wachsender Angriff auf Jesus. 20. wachsende Angriffe auf die Bibel. 21. Zeichen wachsende Verfolgung der Christen. 100 Millionen momentan. 22, wachsender Okkultismus. 23, wachsende Kriege und Kriegsgerüchte. 24, Massenvernichtungswaffen. 25, wachsende Hungersnöte. Und auch da, ne, wir dachten, wir schaffen das mit Friedensverträgen und mit all dem. Und jetzt wird wieder aufgerüstet. 25, wachsende Hungersnöte. 26, wachsende Anzahl von Seuchen. 27, Computertechnologie. 28, Fernsehen, wie ich es gerade gesagt habe. 29, Satellitentechnologie. Das alles irgendwo gab es damals noch nicht. Und das konnten die Leute auch nicht beurteilen. So haben wir auch eine wachsende Erkenntnis von Endzeit. 30, die virtuelle Realität. 31, Vereinigung von Europa, ein Zeichen der Endzeit. 32, wachsende Militärmacht im Fernen Osten, die Könige vom Aufgang der Sonne, heißt es in der Bibel. 33, Bemühungen, eine Welteinheitsregierung zu schaffen. 34, Sammlung der Juden. 35, Wiederentstehung des Staates Israel. 36, Rückgewinnung des Landes Israel. 37, das Wiederaufleben ist auch ein großes Wunder. Eine Totensprache. Hebräisch war eine Todessprache und lebt wieder. Und heute kann man diese Todessprache sprechen. Macht man mit Latein nicht oder mit dem Altgriechischen. 38, die Wiedereinnahme Jerusalems. 39, das Wiedererstarken des israelischen Militärs, ist auch biblisch. 40, die Fokussierung der Weltpolitik auf Israel. 41, die Bedrohung Israels aus dem Norden. 42, die arabische Bedrohung Israels. 43, die Verneinung des zweiten Kommens Jesu. Ich habe, wie ich mein Abitur nachgemacht habe, war ein Pfarrer, da unser Seminarleiter, und er hat gesagt, ihr wisst ja, dass Jesus nicht mehr wiederkommen wird. Er lebt im Kerygma seines Volkes. Das heißt, er lebt im, dass wir über ihn sprechen. So lebt er, wenn wir sagen, Jesus lebt. Das ist das, was die Theologie sagt. 44 verneinen, dass Gott die Welt geschaffen hat. 45 Ausgießung des Heiligen Geistes. 46 Übersetzung der Bibel in nahezu alle Sprachen der Erde. 47 weltweite Evangelisation, das sind viele positive Dinge auch. Das sind Zeichen der Endzeit. 48 Wiederauferstehung des messianischen Judentums. 49 die Wiederherstellung, das was wir hier praktizieren, das ist was Geistliches, ein geistlicher Akt, ist nicht nur Lieder singen, sondern die Wiederherstellung der Hütte Davids, die in Lobpreis und Anbetung. Und 50 und jetzt sind wir durch. Wachsendes Verstehen von biblischer Prophetie, weil die Zeit vorangeschritten ist. Und Jesus selbst darauf hinweist und auch die Bibel immer wieder, wenn die Zeit gekommen ist, dann werdet ihr erkennen. Ja. Nochmal, unser Land, der Götzendienst breitet sich aus. Der Götzendienst breitet sich aus. Was wird gebaut? Es werden Gotteshäuser gebaut. Aber es sind eigentlich Götzentempel, die gebaut werden. Ich weiß nicht, dass irgendwelche Kirchen gebaut werden, außer ein paar Freikirchen, die bauen noch Kirchen. Aber sonst entstehen nur noch Moscheen. Der Götzendienst breitet sich aus. Bist du bereit für das Kommen Jesu? Wird er für dich kommen als der Segen, den du dir von ganzem Herzen ersehnst? Oder wird er zu dir kommen als Richter? Oder muss er zu dir kommen als Richter? Und deswegen ist in dieser Zeit es so wichtig, sich auf die richtige Seite zu stellen, sich zu positionieren und nicht nur persönlich, sondern dass wir uns positionieren als Gemeinde, dass wir uns positionieren als Stadt, als Region, als Land, weil es werden Völker gerichtet werden. Und dass wir als Christen persönlich zu wachsen an Qualität zunehmen. Wachsen im Ausharren, im Verstehen. Wachsen, gerade in den schweren Zeiten, im Glauben. Und das Wunderbare ist, dass gerade da, wo am meisten Verfolgung ist, dass da die Erweckung oftmals am größten ist. Und ihr seht, wie wichtig deshalb Jüngerschaft ist, dass wir festgegründet in diese Zeit gehen, dass wir fit für die Endzeit sind, dass wir festgegründet sind in diese Zeit. Und deswegen, wir Christen müssen nicht ängstlich sein. Wir stehen auf der richtigen Seite. Und mit uns ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Und Offenbarung ist auch die Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr und mehr offenbar wird. Und wo mehr und mehr und mehr was anderes, was nicht von Gott ist, erschüttert werden wird. Und natürlich sind wir betroffen, wenn ein Teil von uns was in sich trägt, was erschütterbar ist. Weil es wird alles erschüttert werden. Alles, was Babel in mir und in dir ist, wird erschüttert werden. Aber Gott ist mit dir, mit uns. Wir haben es vorhin in dem Lied gehört, er ist Immanuel. Und Jünger zu sein, ist ein bisschen mehr als Fan zu sein. Jünger zu sein ist, dass ich mein Leben Jesus zur Verfügung stelle. Und sagt, du bist mein Herr und dir folge ich, wo immer es auch hingeht. Und du bist meine Priorität und alles andere ist sekundär. Und den Bund, den ich mit der Iris gemacht habe, ist den Ehebund, wo wir beide gesagt haben, nicht du bist die Nummer eins, Iris, sondern Jesus ist die Nummer eins. Und Iris hat genau das Gleiche gesagt. Dann stimmen die Prioritäten. Und deswegen wünsche ich euch, von Herzen. Auch wenn ich euch vielleicht ein bisschen die Adventsstimmung, diese Romantik genommen habe, ein bisschen verdorben habe. Aber Geschwister, es ist wichtig, es ist dran, es ist Zeit, Wahrheit auszusprechen. Es ist Zeit, nicht irgendwo in einer Art frommen Wolkenkuckucksheim zu leben, sondern nüchtern zu sein, zu wachen und zu stehen, aber von ganzem Herzen den Herrn zu preisen und zu loben, sich die Freude nicht rauben zu lassen. Und das wollen wir tun. Bist du bereit? Bist du bereit? Wer will bereit sein? Dann steh auf und lass uns diesen Gottesdienst beenden. Der Herr segne euch.